Ich freue mich, dass du dir diese Podcast-Folge anhörst. Du hast offene Fragen zu deinem hohen Blutdruck und fühlst dich damit manchmal alleingelassen? Bei mir geht es nicht nur um Zahlen, sondern um dich als ganzen Menschen. Wir schauen gemeinsam, was dich belastet und finden Wege, wie du seelisch und psychisch wieder ins Gleichgewicht kommst. Deine Gesundheit ist mehr als nur dein Blutdruck. Und ich helfe dir, das zu verstehen und umzusetzen. Hör dir die Podcast-Folgen an und du bekommst ein umfangreiches Verständnis deines hohen Blutdrucks. Besuche runtermitdemblutdruck.de und lass uns zusammen deinen Weg zu mehr innerer Ruhe und Ausgeglichenheit finden. Du bist es wert. Und wenn du noch offene Fragen hast, kannst du mich gern per E-Mail kontaktieren. Meine Adresse ist info@runtermitdemblutdruck.de. Hallo, hier ist wieder Harald Messner vom Podcast runtermitdemblutdruck.de. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Nachdem ich beim letzten Mal über meinen Kaffeekonsum gesprochen habe und ob Kaffee den Blutdruck verändert, habe ich heute die Aufgabe, über Teekonsum, also über meine Tasse Tee, zu sprechen, denn ich trinke beides, Kaffee und Tee, weil es mir schmeckt. Aber was Kaffee und Tee oder heute besonders was Tee mit deinem Blutdruck macht, erfährst du jetzt. Viel Spaß dabei! Also, ich trinke regelmäßig Tee und auch Kaffee. Aber ich sage mal ganz ehrlich, ich trinke das nicht aus gesundheitlichen Gründen, sondern ich trinke einfach, weil es mir schmeckt. Mir schmeckt eben halt auch eine Tasse Earl Grey, genauso wie mir der English Breakfast Tea am Morgen schmeckt, trinke ich eben halt das ganz gerne. Und das ist der Grund, warum ich das trinke. Aber natürlich, viele Blutdruckmenschen, Blutdruckbetroffene, denken natürlich daran, ja, könnte Tee eben halt meinem Blutdruck schaden oder hilft er mir vielleicht sogar, meinen Blutdruck etwas besser zu kontrollieren? Und da fangen wir einfach mal bei den Untersuchungen an, die mir sozusagen bei der Recherche über den Weg gelaufen sind, die eben halt sagen, dass der Tee den Blutdruck leicht erhöhen kann. Und da gibt es eine sehr schöne Untersuchung, die ich auch im Link dabei geben kann, wenn ihr wollt oder ihr könnt mich danach fragen. Eben halt, dass Teekonsum den Blutdruck und den Puls etwas länger erhöht, als es der Kaffeekonsum hat. Und da muss man wieder bei fein aufpassen. Teekonsum bedeutet, wenn du jetzt eine Tasse Tee trinkst und dann wirst du merken, dass die Substanzen, die in der Tasse Tee sind, dass die kurzfristig deinen Blutdruck und deinen Puls erhöhen. Und wir gucken nachher mal auf die Substanzen und dann wird es auch klar, dass das der Fall ist. Aber vergleichen wir das mal mit dem Kaffeekonsum, da ist das gleiche Thema. Nur beim Tee ist das Theophyllin und die Substanzen, die das eben halt können, die können eben halt das etwas länger machen, als das die Substanzen, die wir im Kaffee finden. Das ist der Unterschied. Allerdings muss man auch klar sagen, das ist die akute Wirksamkeit oder die akute Wirkung von einer Tasse Tee auf jemanden, bei jemandem, der nicht gewohnt ist, Tee zu trinken. Und das ist das gleiche Thema, wie das auch beim Kaffee war. Denn jemand, der nie Kaffee trinkt, der hat zum ersten Mal, wenn er dann Kaffee trinkt, auch einen erhöhten Puls und einen erhöhten Blutdruck. Er spürt eben halt diesen Koffeingehalt dieses Kaffees. Und das gleiche Thema passiert auch bei dem, der eben halt nicht gewöhnt ist, Tee zu trinken. Um dann herauszubekommen, ob Tee vielleicht doch vielleicht nicht so schädlich ist für den Blutdruck, guckt man mal auf die Langzeitwirkung und dann geht man her, untersucht einfach mal im großen Maße die Teetrinker. Und da gibt es natürlich kein Land, in dem das besser funktioniert als in China, weil denn da wird unglaublich viel Tee getrunken. Und da gibt es eine sehr schöne Untersuchung, 76.000 Teilnehmer, muss man sich mal wegstecken, des Gesundheitssystems, die sind eben halt in Bezug auf ihren Blutdruck in Abhängigkeit von ihrer Menge Tee, die sie trinken, untersucht worden. Und siehe da, bei den Menschen, die regelmäßig Tee trinken, die hatten einen niedrigeren Blutdruck. Da war ein niedriger Blutdruck zu verzeichnen als bei denen, die sonst immer keinen Tee trinken oder etwas anderes trinken. Das bedeutet, hier gibt es eine große Untersuchung, die sind, glaube ich, über 20 Jahre nachuntersucht worden, gab es einfach eine positive Wirkung auf den Bluthochdruck oder die hatten eine geringere Wahrscheinlichkeit, überhaupt einen Bluthochdruck zu entwickeln. Und dann gibt es noch eine ganz andere Untersuchung, wo eben halt genau gemessen worden ist, wie ist denn der Blutdruck niedriger, wie viel ist es denn? Und da sieht man, dass chronischer Teekonsum den systolischen Blutdruck um 2,7 mm Hg senkt. Und das kann man quer über 10 Studien sehr schön nachweisen. Also da ist eine Meta-Analyse gemacht worden, also die Zusammenfassung von 10 Studien, die zunächst auf ihre Bedeutsamkeit und auf ihre Richtigkeit überprüft worden sind. Und da kann man sehen, dass der systolische Blutdruck um 2,7 mm Hg sinkt. Das ist nicht viel, aber wenn man mal guckt, eine normale Tablette Amlodipin senkt den Blutdruck um 5 mm Hg. Also kann der Tee oder der Teekonsum genauso wie der Kaffeekonsum, da hatten wir etwa ähnliche Daten, die waren etwas besser als hier bei dieser Studie im Tee, da sank der Blutdruck um 5 bzw. 7 mm Hg im Mittel. Und das bedeutet also hier beide, sowohl Kaffee als auch Tee, bedeuten im Langzeitkonsum, dass es eben halt dort eine leichte, aber doch merksame Blutdruckabsenkung und damit möglicherweise auch ein verringertes Risiko gibt, an Folgen des Bluthochdrucks oder am Bluthochdruck selber zu erkranken. Und dann kann man auch feststellen, dass es auch wie beim Kaffee ähnlich ist, dass sozusagen nachgewiesen wurde, dass der periphere Widerstand sinkt. Das bedeutet auch da, was der periphere Widerstand, der regelt den Blutdruck. Das hatten wir in vielen Podcast-Folgen immer wieder erwähnt, dass die Gefäßwiderstand, den Blut, wenn der sinkt, dass dann auch der Blutdruck sinkt. Und wenn wir eine Substanz haben, die den peripheren Widerstand sinkt, dann sinkt auch der Blutdruck. Und dann haben wir festgestellt, in einer sehr schönen Untersuchung, dass auch das endogene Nitrat aktiviert wird. Das ist was, was eben halt der Körper ständig selber bildet, um seine Gefäße weit zu stellen. Das wird dann besonders viel gebildet, wenn der Mensch seine Wärme abgeben will. Dann muss das endogene Nitrat sehr stark gebildet werden. Dann entspannen sich die Muskelzellen der Gefäße. Und dann kannst du sehen, dass die Gefäße weiter werden und dann sinkt auch dein Blutdruck. Dann findet man auch Hinweise darauf, dass auch Tee antientzündlich wirkt. Und das hatte ich dir beim Kaffeekonsum bereits erklärt. Auch hier sind Substanzen drin, die antientzündlich wirken. Das bedeutet, dass Entzündungsparameter runtergehen und dass die Entzündung, die lokal an den Gefäßen passiert, die wird einfach verhindert. Und das bedeutet, dass der Mensch natürlich der Entzündung weniger ausgesetzt ist. Und wir wissen inzwischen, dass viele Erkrankungen durch eine chronische Entzündung, die wir nicht merken, aber die in uns in einer mikroinflammatorischen, also in einer ganz kleinen Entzündung an vielen Orten im Körper abläuft, unseren Körper schädigt. Und das bedeutet eben halt, dass der Tee offensichtlich eine protektive Wirkung vor dieser Entzündung hat. Also er kann Entzündung verhindern. Und dann ist jetzt noch die Frage, können wir sagen, dass der schwarze Tee und der grüne Tee eine andere Wirkung haben? Ja, der grüne Tee muss etwas stärker wirken in der antientzündlichen, aber auch in der blutdrucksenkenden Wirkung. Denn da gab es auch eine gute Untersuchung, die konnte nämlich nachweisen, dass die Folgen eines Bluthochdrucks verhindert oder herabgemildert werden können. Folge eines Bluthochdrucks könnte zum Beispiel sein, weil das Herz ständig gegen einen hohen Blutdruck anpumpen muss, verdickt es sich. Und wenn du dann grünen Tee trinkst, dann ist zumindest in dieser Untersuchung diese Verdickung des Herzmuskels wieder zurückgebildet worden. Das heißt also, hier gab es eine positive Wirkung der Rückbildung, der Verdickung des Herzmuskels durch die Blutdrucksenkung, aber möglicherweise auch durch diese antientzündliche oder medizinisch antiinflammatorische Wirkung des grünen Tees entstanden ist. Also Bluthochdruck sank in der Studie systolisch um 5,4%, diastolisch um 4,1% und der Pulse Pressure, also das ist sowas bei uns, der mittlere arterielle Druck ist, der sank eben halt um 7,7%. Und die hatten sogar eine Kontrollgruppe dabei und diese Kontrollgruppe, die hat statt grünen Tee eben heißes Wasser trinken müssen. Das bedeutet, diese Untersuchung ist durchaus valide, weil, obwohl sie an einer relativ kleinen Probandenzahl durchgeführt wird. Und jetzt kann man einfach sagen, zum Beispiel, was bedeutet das für dich? Also, wenn du das vergleichst zwischen Kaffee und Tee, scheint hier keine große Veränderung zu sein. Jetzt können wir mal einmal gucken, wenn wir zum Beispiel den Koffeingehalt von den Getränken vergleichen, die wir so täglich zu uns nehmen. Also ein Glas Coca-Cola hat etwa 20 Milligramm Koffein. Eine Tasse Schwarztee hat 50 Milligramm Koffein. Und dann geht es schon los, der Instant-Kaffee, den man so mit Wasser anrührt, der hat 60 Milligramm pro Tasse und eine Dose Red Bull ist bei 80 Milligramm, aber eine Tasse Kaffee, die schlägt alles, die hat 90 Milligramm Koffein, die du mit der Tasse Kaffee zunimmst. Natürlich ist das abhängig davon, wie viel Bohnen du da rein tust, ist klar, aber das ist immer so gleich. Das heißt also, die Coca-Cola hat weniger Koffein, aber Kave, hier ist verdammt viel Zucker drin und da ist keine gute Lösung, denn wir wissen inzwischen, dass alle, die gesüßte Getränke nehmen, häufiger an Diabetes oder an anderen Erkrankungen erkranken, wie auch Hypertonie, weil einfach der Zucker in dieser Situation, in dieser Kombination möglichst schädlich ist. Nun gucken wir mal, was ist in so einem schwarzen Tee alles drin? Und da finden wir eigentlich die gleichen Bestandteile, wie wir sie auch im Kaffee befinden. Da sind Polyphenole drin, das sind Substanzen, bioaktive Stoffe, die gehen her und können in der Lage, deinen Entzündungsparameter, Entzündung zu verhindern. Die wirken antioxidativ und die entstehen lustigerweise beim Tee durch das Fermentieren des Tees. Also die Fermentation des Tees führt dazu, dass im Tee diese bioaktiven Stoffwechselprodukte entstehen, die eben halt prophylaktisch gegen die Entzündung wirken. Dann gibt es auch noch einen Haufen Alkaloide und da zielt auch das Koffein zu, aber da ist auch Theobromin drin und Theophyllin drin. Theophyllin kennen viele vielleicht, die früher mal im Krankenhaus gearbeitet haben oder die früher mal Asthma gehabt haben. Das war ein entscheidendes Mittel damals in der antiasthmatischen Therapie, dass man den Menschen Theophyllin als chronische Medikation gab oder Theophyllin sogar spritzte im schweren Anfall, weil das nämlich die Verkrampfung der bronchialen Muskulatur auflöste und die Luftsituation oder die Beatmung und die Atemsituation für die Menschen dramatisch verbessern konnte. Also Theophyllin-Wirkung ist auch im Tee da. Natürlich hat das Theophyllin und auch das Koffein haben natürlich auch den Effekt, ja, dass der Puls hochgeht und dass der Blutdruck kurzfristig steigt. Das passierte damals auch immer, wenn man den Patienten gerade in dieser Stresssituation des Luftmangels, das Theophyllin spritzte, dann ging es denen auch deutlich besser, aber der Puls war auch deutlich hoch, deswegen musste man das auch super langsam spritzen. Gibt es auch noch einen Haufen Aminosäuren da drin, die sind auch im Kaffee drin und die auch keine besondere Wirkung haben. Was allerdings haben die Farbstoffe im Tee, die sollen auch antioxidativ wirksam sein. Ein bisschen Vitamin C ist drin, Vitamin B-Komplex ist auch drin. In der Summe ist also ein Gemisch oder ein Gemenge an Substanzen da drin, die offensichtlich prophylaktisch für dich und für deinen Blutdruck und möglicherweise auch für deine Gefäße wirken, wie diese große Studie gezeigt, wie diese große Studie am Anfang, die ich dir genannt habe, gezeigt hat. Ja, jetzt ist nur die Frage, oh, die Teeverfechter sagen natürlich, wow, du musst unbedingt Tee trinken, weil Tee wirkt alkalisch und alkalisierend und unter einem sauren Milieu, was durch den Kaffee entsteht, weil im Kaffee, das ist sehr sauer, das Molekül, können Tumoren schneller wachsen. Und da will ich vielleicht ein bisschen aufräumen mit der Situation. Wo kommt diese Nachricht her, dass Tumoren sozusagen unter Säurebedingungen besser wachsen? Das liegt daran, weil Tumoren sind ja wachsende Zellen, und diese wachsenden Zellen, die haben natürlich keinen guten Anschluss an das Gefäßsystem. Und weil sie keinen guten Anschluss an das Gefäßsystem haben, müssen sie ihre Energie dadurch produzieren, dass sie Säure als Abfallprodukt registrieren müssen und damit leben müssen. Das nennt man diesen sogenannten Warburg-Effekt. Und das heißt also, um diese Tumorzellen herum gibt es ein saures Milieu. Das ist deutlich saurer als im Blut. Das ist bei 6,4 oder 6,5 irgendwo in dem Bereich. Und mit dem Blut findest du normalerweise einen pH von 7,4. Das heißt also, die Zellen müssen dort, weil sie einfach keinen Anschluss an die Gefäße haben, mit einer höheren Wasserstoffkonzentration leben, einer höheren Säure leben. Und das bedeutet einfach für die Zellen, die haben Mechanismen, wie sie sich gegen diese Säureschäden wehren können. Und das bedeutet aber für die anderen Zellen, für die gesunden Zellen, die sich an dem Tumor oder um den Tumor herum befinden, dass die absterben, weil die können mit der Säure nicht so gut leben. Nur ist die Frage, ob die Zufuhr von alkalischer Alkalität in den Körper das lokale Problem der Übersäuerung vor Ort verändern oder verhindern können. Das sehe ich aus dem Aspekt her nicht so, weil ja du unglaubliche Mengen zuführen musst, um diesen Ausgleich hinzukriegen. Aber es gibt inzwischen therapeutische Ansätze, um zu klären, wer möglicherweise einen Überlebensvorteil hat, wenn er sich alkalisch ernährt. Man kann also im Idealfall nicht sagen, alle Tumoren haben dieses Thema und alle Tumoren wachsen langsamer, wenn es eben halt ein alkalisches Milieu gibt. Das kann man nicht sagen. Außerdem hat das alkalische Milieu nichts mit der Tumorentstehung zu tun. Das heißt also, der Tumor muss schon da sein, um dann sozusagen durch eine alkalische Therapie angefasst oder behandelt werden zu können. Und inzwischen forscht man nach pH-abhängigen, also säureabhängigen Signalwegen, um die möglicherweise in der Tumorzelle zu verändern. Man versucht heraus, unter Säurebedingungen, unter Basebedingungen, die Immunantwort auf den Tumor zu stärken, und man sucht nach Biomarkern, überhaupt festzustellen, ob der Tumor in einem sauren Milieu ist oder ob der Tumor in einem alkalischen Milieu ist. Also, Fazit aus der ganzen Geschichte: Die Diskussion, ob Tumor oder Nicht-Tumorentstehung unter alkalischen Bedingungen, ist nicht geklärt. Man muss einfach sagen, es gibt Hinweise darauf, dass diese Tumorzellen um sich selber ein saures Milieu aufbauen, damit sie die anderen Zellen möglicherweise vor dem Angriff anderer Zellen, auch den Immunzellen, zu schützen. Aber wir wissen nicht, ob der dauerhafte Teekonsum oder der dauerhafte Kaffeekonsum irgendwas an der Tumorentwicklung machen. Da kann ich aber nur auf die Langzeitstudien, die mir im Kaffeekonsum vorliegen, da kann man deutlich sagen, dort gibt es Hinweise darauf, dass Tumorfrequenz deutlich sinkt. Die sitzt beim Kaffeekonsum etwas deutlicher, als das bei dem Teekonsum ist. Denn bei dem Teekonsum gibt es sehr, sehr widersprüchliche Ergebnisse. Das mag aber auch daran liegen, weil die Studien wenig standardisiert worden sind, weil es unterschiedliche Teearten gibt. Dann gibt es schwarzen Tee, grünen Tee. Und da gibt es natürlich auch Zubereitungsmethoden und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Fermentationsstudien. Das bedeutet, dass wir hier die Fragen nicht beantworten können. Also, wir wissen aber eindeutig, unter Kaffeekonsum ist die Prognose, die Gesamtprognose, also zu sterben, etwas besser. Bei dem Tee gibt es so eine Untersuchung, man mag mich korrigieren, bisher nicht. Ich sage mal so, es gibt Mini-Untersuchungen, die beweisen, dass gewisse Krebsarten, Magenkrebs, Brustkrebs oder Prostatakrebs oder Lungenkrebs weniger vorkommen. Da gibt es epidemiologische Daten, wobei epidemiologische Daten immer mit Vorsicht zu genießen sind, denn die haben kein einheitliches Gesamtkollektiv, in dem gemessen worden ist. Da guckt man einfach nur, da gibt es eine Korrelation und eine Korrelation ist eben halt keine Kausalität. Und da muss man einfach nachgucken, wo ist denn wirklich die Ursache für dieses Signal, was aus der Studie kommt. Und da muss man super, super vorsichtig sein, denn da wird ja immer sofort gesagt, da ist eine Kausalität da, wenn eine Korrelation davor liegt. Und das ist, haben wir ja jetzt gerade in den letzten 4 Jahren gesehen, da muss man super, super vorsichtig sein. Ja. Was habe ich dir heute erzählt? Also, du kannst deinen Tee bei Bluthochdruck weiter trinken, weil auch der chronische Teekonsum aus schwarzem Tee oder grünem Tee sicher deinen Blutdruck senkt, antientzündlich wirkt und im Vergleich zu dem Kaffeetrinker keinen besonderen Nachteil und auch keinen besonderen Vorteil hat. Also, genieß deine Tasse Tee. Ich tue beides, ich genieße auch meine Tasse Tee, aber auch meine Tassen Kaffee, weil sie mir eben halt schmecken. Und das ist, was ich dir mitgeben will. Keine Sorge, du darfst beides machen und ich wünsche dir einen schönen Tag. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, wäre ich begeistert, wenn du wieder mal bei Apple Podcast oder Spotify oder überall da, wo man Podcasts hören kann, eine positive Bemerkung hinterlässt, dann sind immer mehr Leute in der Lage, diese Podcast-Folgen zu hören. Ich hoffe, ich habe dich nicht gelangweilt. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis bald. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Du findest noch zahlreiche andere Themen unter dieser Podcast-Reihe, die immer in Zusammenarbeit auch mit meinem Sohn Hendrik Messner mit seiner Firma mess.de entstanden ist. Und dafür möchte ich ihm sehr danken. Bis bald.